Es zu den Betonungen der letzten 6 oder 8 Wochen. Es ist dieselbe Wort der Schrift. Der Herr ist durch und durch gut und äußert sich an jeder Stelle in seiner Güte. Und das, was wir jetzt lesen, ist auch ein Ausdruck davon. Ich lese also etwas vor aus dem Beginn der Tätigkeit unseres Herrn Jesus, als er angefangen hat mit seiner Lehrtätigkeit. Und wenn ich es jetzt vorlese, diese Verse 21 bis 31, achtet doch mal auf folgende Worte. Das ist nicht sehr wichtig, aber kann man nebenbei auch noch registrieren. Nämlich sobald, sogleich, sofort. Kommt gehäuft vor. Und sie gingen, nämlich Jesus und seine Jünger, nach Kapernaum hinein. Da hatte er seinen Wohnsitz. Und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge, sogleich, und lehrte. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und sogleich, wieder sogleich, war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie auf und sagte, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich. Wer bist du? Der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn, also der ihn war auch gleichzeitig mehrere. Sie sprachen erstmal im Plural und jetzt wieder in Einzahl. Die Kräfte in ihm, in diesem Mann. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Reißgeist zerrte ihn und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist dies? Eine neue Lehre mit Vollmacht. Und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm ging sogleich hinaus überall in die ganze Umgebung Galiläas. Und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank danieder und sofort sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf und das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. Also die Menschen in der Synagoge waren schon sehr erstaunt über diese machtvolle Lehre dieses Mannes. Und sie sagten, sie spürten, der lehrt anders als die Schriftgelehrten, der lehrt mit Vollmacht. Ein kleiner Einschub jetzt an dieser Stelle. Unser Herr Jesus, der steht vor uns und lebt mit uns in einer doppelten Funktion. Einmal ist er Sohn Gottes und unser Erlöser und hat Dinge getan, die wir nicht tun müssen, sondern die wir nur genießen müssen und von ihm übernehmen müssen. Aber er ist auch gleichzeitig unser Vorbild. Jesus, Gott und Mensch, unser Vorbild, unser Beispiel, dem wir nachfolgen sollen, der uns sagt, wie man bestimmte Dinge tut. Und das finden wir dann in den Evangelien sehr deutlich. Und insofern wollen wir jetzt ihm folgen, in der Art und Weise, wie er umgeht mit Problemen und Schwierigkeiten und mit Menschen. Wir folgen ihm aber als solche, die bereits Ja gesagt haben. Und andere werden hoffentlich heute ihr Ja gegenüber diesen ungewöhnlichen, fantastischen Herren finden. Und wenn wir dann so bei Jesus sind, also mit ihm leben, dann uns hinbekehrt haben zu ihm und eine Wiedergeburt erfahren haben, dann haben wir einen ähnlichen Status wie Jesus. Jesus war Gott und Mensch. Und wir sind Menschen und wir bekommen einen neuen Geist, wir erleben eine Wiedergeburt, wir sind Kinder Gottes, wir gehören zu seiner Familie, wir haben seine Art, seine Gerechtigkeit in uns, so sagt die Bibel, dass wir dann Mensch und göttlich werden. Denn die Familie Gottes besteht nicht aus Gott und nicht göttlichen Wesen. Also das ist so der Zusammenhang. Wir wollen also heute überwiegend erleben, wie Jesus als Erretter und vor allen Dingen als Beispiel auftrat. Also er lehrte. Er lehrte anders als die Schriftgelehrten. Man kann über etwas lehren oder über etwas reden, aber man kann auch mit Vollmacht, das ist eigentlich das griechische Wort Autorität nur, Exousia, was hier gemeint ist, mit Vollmacht etwas sagen. Und das spürt man dann auch und dann ist Kraft dahinter. Dann geschieht das gleich, was man aussagt. Man redet nicht nur so über eine Angelegenheit, sondern es kommen Kraftwirkungen zustande. Erstens in der Atmosphäre, schwer definierbar, aber das merkt man, was viele, viele Menschen hier erleben, die in den Gottesdienst kommen und unter das Wort Gottes kommen und sie spüren, da ist eine Kraft da. Sie wollen sie am liebsten am Anfang gar nicht, aber sie merken, die ist positiv. Und also Auswirkungen im Bereich der Atmosphäre, dann, wie wir hier finden, gegenüber unsichtbaren Kräften, darauf komme ich noch gleich, und dann auch gegenüber Menschen, Auswirkungen auf Menschen. Die sind doppelter Art. Es gibt da Scheidungen. Die einen können das nicht ertragen, wollen sich das vom Halse halten und sagen total nein, ganz massiv und sehr heftig. Und die anderen spüren diesen Sog und spüren die Wahrheit darin und öffnen sich dem. Und sie merken, da hier gibt es ein interessantes Reich. Ein Reich, von dem die Bibel sagt, dass das Reich Gottes, das Reich seines lieben Sohnes, voller Geborgenheit und voller Liebe. Und sie sehen da schon hinein und sie spüren eine kommende Veränderung. Jesus sagt, dass man die Wiedergeburt, dass man das Reich Gottes durch Wiedergeburt sehen kann und dann hineinkommen kann. In diesen zwei Schritten, das sehen sie. Und so gehen sie dieser Einladung folgend hinein. Das kann man nur mit einer Entscheidung machen. Das sind alles Kraftwirkungen. Also der Standard ist einfach der, wir sollen alle Erkenntnis Gottes haben. Wir sollen gemäß der Erkenntnis in unserer Umgebung das vermitteln, was wir wissen. Aber das soll gewürzt sein mit Autorität, sodass Entscheidendes durch uns in unserer Umgebung, so in Alltagskontakten stattfindet, bei uns und bei anderen. Wie war es in diesem Fall? Da war sogleich ein Mensch mit einem unreinen Geist da. Das ist ein anderes Wort für Dämon, das sind Synonyme. Und dieses sogleich, das hat eine Bewandtnis, ihr Lieben. Wenn wir wie Jesus voll von der göttlichen, geschenkten Gerechtigkeit sind und voll von seinem Geist sind, den er uns auch gegeben hat, dann tun sich Dinge, dann passiert einfach etwas. Dann hat der Herr schon was vorbereitet, weil Menschen in unsere Umgebung kommen, die uns brauchen. Wir sind eine einzige Herausforderung und Hilfe. Andernfalls kann unser Leben sehr, sehr öde sein. Und so war es auch in diesem Fall. Dieser Geist in diesem Mann, der bis dahin offenbar sehr angepasst gelebt hatte, völlig unauffällig war, der entlarvte sich auf einmal. Er war durch die Gegenwart Gottes, durch die Gegenwart Jesu, einfach gezwungen, sich zu offenbaren in der Weise, wie es hier steht, dass er anfing zu reden, aus diesem Mann heraus. Eine peinliche Situation. Ich bin recht froh, dass wir das heute selten haben. Der Heilige Geist ist ziemlich diskret. Er macht das nicht so. Manchmal ist es nicht zu vermeiden, gebe ich zu. Und in bestimmten Regionen, dann ist es noch häufiger, die dämonischen Kräfte heute sind angepasst. Sie veranlassen, dass die Leute im Gottesdienst rausgehen. Was immer nicht so schön ist für einen Pastor, aber damit muss er leben. Aber es kann manchmal anders sein. Ich entsinne mich, ihr Lieben, das ist schon mehrere Jahre her, da hatte ich einen Dienst in einer Gemeinde in Südwestdeutschland zu tätigen. Und zwar zu diesem Thema, interessanterweise, dämonische Kräfte und wie wir über sie herrschen können. Ich war einen Freitag, einen Samstag da, war ein starkes Seminar, die Leute gingen mit. Wir waren am Ende angekommen, wir, glaube ich, haben das letzte Lied gesungen, als auf einmal, ich war also fertig mit meinem Lied, auf einmal ein mächtiger Schrei, ein Schreien durch den Raum ging, so markerschütternd. Ja, gruselig. Ich wusste nicht, was los war. Ich hatte eine Ahnung. Ich drehte mich um und sah dann im letzten Drittel des Raumes in der Mitte irgend so eine Person stehen, von der dieses furchtbare Schreien ausging. Und ich meinte, ich müsste hingehen. Also ging ich hin und bewegte mich auf diesen Mann zu. Und dann sah er mich und wie eine Furie kam er auf mich zu, erhob seine Hand und wollte mich schlagen. Und da habe ich gesagt, im Namen Jesu, Stillstand. Und das war dann auch so. Der blieb so stehen. Herrlich anzusehen. Ich gebe zu, hat mir gefallen. Und wenn ich nicht weiter geredet hätte, würde er heute noch so stehen. Also wir sprachen dann schon miteinander. Ich habe ihn aufgefordert, in einen Nebenraum zu kommen und habe mich seiner etwas angenommen und es ging dann ganz gedeihlich weiter. Wir haben Macht, ihr Lieben. Von China haben wir gehört, vor ein paar Jahren ist eine ähnliche Situation zustande gekommen. Damals wurde wieder mal, wie es laufend geschieht, in Abständen regional verschieden, wurden die Christen gejagt. Da hatte irgendein Polizeikommandant auch Kunde bekommen von einer Gruppe von Christen, die sich in Hauskreisen versammelte. Er hat dieses Haus umstellen lassen, ist reingegangen und hat den Mann vor allen Dingen zur Rede gestellt, der geistliche Leiter war, und wollte in einer ähnlichen Situation auf ihn eingehen. Ich weiß nicht, schlagen wollte oder nicht, jemand hat auch eine ähnliche Bewegung vollzogen, und dann hat dieser Leiter gesagt, im Namen Jesu sei starr. Und so war es dann auch. Mit dem Nachspiel allerdings, das habe ich nicht gemacht, daran habe ich nicht gedacht, mit dem Nachspiel allerdings, dass er starr blieb. Über Stunden. Sie versuchten dann durch alle Mittel und Möglichkeiten, medizinische Hilfe, seine Arme und seine Gliedmaßen in Bewegung zu bringen, was nicht gelang. Und sie sahen sich dann gezwungen, den inzwischen im Gefängnis sitzenden geistlichen Leiter zu kontaktieren und ihn zu bitten, dass er doch irgendwie jetzt Fürsprache vornehmen möge bei dieser Kraft, über die er verfügt, beim Herrn, dass es anders wird. Und er sagte, ja, das mache ich, wenn ihr euch bei uns entschuldigt und uns freilasst. Das taten sie auch, dann ging er hin und hat mit einem Satz im Namen Jesu, sei los oder dergleich, weiß ich es, die Geschichte beendet, und der war frei und es hieß, dass er sehr dankbar war. Das zu der kleinen Nebenüberschrift, der Heilige Geist ist diskret. Wir sind Kinder Gottes, wenn wir unser Leben mit vollem Bedacht und Absicht und Hingabe dem Herrn überlassen haben. Und wir werden nicht Kinder irgendwie, sondern Johannes 1 sagt uns, durch eine Autorisierung, durch einen Vollmachtsakt. Und dann sind wir anschließend auch mit Autorität ausgestattet, die wir dann gebrauchen können, an die wir auch glauben müssen. Und wenn wir an sie glauben, dann gebrauchen wir sie auch, und dann werden wir sie erleben. Wenn wir nicht an sie glauben, was das Gros der Christen leider tut, und sie deswegen auch gar nicht ins Kalkül ziehen, nicht mit ihr umgehen, dann verlieren wir nach und nach diese Autorität. Wir fühlen sie nicht, wir meinen, wir hätten sie auch gar nicht, wir glauben nicht an sie, wir nutzen sie nicht, und wir verhalten uns wie alle anderen und werden dann wie alle anderen von vielen hässlichen Umständen einfach überrollt. Aber wir müssen uns immer wieder neu für sie entscheiden, und dann kann sie aktiviert werden. Ich möchte euch sagen, jeder unter uns, der ein Kind Gottes ist, der du dein Leben lang nie etwas von Vollmacht gespürt hast und erlebt hast bei dir, du sollst wissen, der Heilige Geist möchte diese Kräfte, die du hast, die vielleicht sich zurückgezogen haben, aber die da sind, er möchte sie aktivieren. Du sollst kein Spielball der Umstände und erst recht nicht ein Spielball der Hölle werden, ganz und gar nicht, sondern du sollst jemand sein, der mit Vollmacht ausgestattet seinen Weg geht und den Umständen entgegentritt und vor allen Dingen dem Feind entgegentritt. Das hatten wir vor einiger Zeit schon einmal uns angesehen, wie man das macht. Es steht zum Beispiel, es gibt viele Beispiele, in Jesaja 54, Vers 17, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Also jede Waffe, jede Attacke, jede Bosheit, jede Gemeinheit, jede Art von Bedrängung, all das, was in der Fülle von Widrigkeiten sich gegen uns erheben kann, ist hier gemeint. Das sind alles Waffen des Feindes, ja? Sagt das Wort. Der Humanist, der das Wort nicht kennt, sagt, nein, das sind die alltäglichen Widerwärtigkeiten ohne einen Hintergrund. Lassen wir ihn bei seinem Reden. Wir wollen das uns ansehen und damit leben, was das Wort Gottes uns dazu sagt. Also, keine Waffe soll es gelingen, und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das sind diese Stimmen in uns, die uns überführen wollen und sagen, du hast Schuld, dein Fehler, deine Sünde steht dir zu, kommst du und so nicht raus, dagegen ist nichts zu machen, und so weiter und so weiter und so weiter. Müssen wir alles als Lüge durchschauen und schuldig sprechen. Also, wir müssen dem Feind, der die Umstände gegen uns aufbringt, entgegentreten mit Wahrheit. Mit Wahrheit. Wenn wir die Wahrheit der Schrift nicht kennen, können wir nichts tun und dann uns gegen ihn stellen, ihn verurteilen, nicht Menschen verurteilen. Wir reden jetzt von Kräften hinter der unsichtbaren Welt, in der unsichtbaren Welt, hinter der sichtbaren Welt, verurteilen und dann diese Kräfte arretieren. arrestieren, besser binden. Das setzt voraus, dass wir wissen, was uns gegeben ist. Das setzt voraus, dass wir wissen, dass der Teufel besiegt ist, mit ihm sein ganzes Heer, mit ihm das System dieser Welt. Und dass wir unsere Autorität wirklich kennen und einsetzen. Und dann werden wir erleben, dass sie wirkt. Autorität haben heißt einen Auftrag haben. Diesen Auftrag wahrnehmen zur Ehre Gottes. Gott will dich und mich und uns ehren. Und er wollte uns ehren. Er hat uns geehrt damit, dass er uns Autorität gegeben hat. Hört, wir müssen die verschiedenen Facetten von Gottes Güte verstehen. Gott will seine Güte dadurch beweisen, dass er uns direkt Liebes, Gutes erweist. Im freien Fluss von ihm direkt auf uns zukommend. Und Gott will uns dadurch seine Güte zeigen, dass er uns ehrt, indem er einen großen Teil seiner Autorität an uns abgibt, damit wir in Würde und Anstand und im Glauben, im Besitz von Gottes Wahrheiten, der Heiligen Schrift, uns gegen die Umstände stellen. Habt ihr das verstanden? Ist eigentlich ganz, ganz einfach. Autorität zu haben, ihr Lieben, ist eine Folge der Güte Gottes, eine Ehrung Gottes, die er uns erweist. Wir müssen das wissen und sie entsprechend nutzen, und dann können wir in einer göttlichen Weise herrschen, nicht über sichtbare Strukturen mit Menschen, sondern über die Kräfte dahinter, und sehen, ihr Lieben, dass sich dann allerdings die Umstände fügen müssen. So wird es unausbleiblich sein, dass wir uns mit dämonischen Mächten anlegen müssen. Aber das ist nur ein Ausschnitt aus unserer Autoritätsausübung, dieser direkten Kontakte. Nur ein Ausschnitt. Eigentlich sollte das jeder kennen. Aber da gibt es verschiedene Aufträge. Ich habe das tausende und tausende Male gemacht in meinem Leben als Pastor. Und ihr Lieben, wenn man darauf achtet, dass man auf dem Erlösungsniveau bleibt, dass man weiß, was der Herr uns einem gegeben hat, kann das eine schöne Sache werden. Glaubt ja nicht, dass das so gruselig vonstatten geht, dass einem sich die Nackenhaare sträuben und dass es also eine furchtbare, hässliche Auseinandersetzung ist, ja, die einen nachts nicht schlafen lässt und dass man umgeben ist von schlimmen Dingen und Attacken. Glaubt es ja nicht, ihr Lieben. Der Feind ist besiegt. Also ich mache es mir zur Gewohnheit. Übrigens nicht sogar mit einem solch geckigen Vorsatz, sondern aus innerster Überzeugung heraus, dass ich in solchen Situationen sehr entspannt bin, sehr viel Freude erlebe, gerne scherze, die Atmosphäre bestimme. Ich komme vom Sieg her. Halleluja. Das ist ganz wichtig. Man kann auch dem einseitig so ergeben sein, dass man davon atmosphärisch einiges mitbekommt. Es gab in Deutschland einen, glaube ich, jetzt schon vor geraumer Zeit verstorbenen Mann, der sehr verdienstvoll war, der sich mit diesen Dingen beschäftigt hat, seine Doktorarbeit darüber geschrieben hat und dann also in Deutschland als der Spezialist dafür galt. Aber der hat sich so einseitig damit beschäftigt, dass er das irgendwie abgefärbt hat auf ihn. Er wurde eine ziemlich komische und finster dreinsehende, asketische Person, der man nie ein Lächeln entlocken konnte und die auch nicht sehr erlöst aussah. Aber war dennoch ein feiner Bruder, hat wirklich einen tollen Dienst getan. Ich habe mich entschieden, anders zu leben. Ich lebe vom Sieg her. Halleluja. Und Erlösung muss eine Erlösung sein. Geschenkt ist, die will ich erwerben. Das muss ich an der Stelle auch äußern. Die Prozedur selbst, wie sie hier steht, ihr Lieben, Dämonen lügen. Die lügen einfach. Ja, sie können gar nicht anders. Selbst wenn sie wollten, sie wollen nicht, die Wahrheit sagen, schaffen sie es nicht. Ja? Auch selbst wenn sie die Wahrheit sagen, lügen sie. Die kriegen es irgendwie hin. Die sind von Wesen her so total von Lüge durchdrungen. Wir finden das hier im Gespräch ganz klar. Da fangen sie doch an und sagen zum Herrn, was haben wir mit dir zu tun? Als ob sie zu entscheiden hätten, was sie zu tun haben mit dem Herrn. Als ob sie diejenigen sind, die das Vorrecht haben, die Besitzrechte haben und hier die Zähne beherrschen. Die wollten eigentlich sagen, was willst du eigentlich hier? Und sie wollten damit alles umdrehen. Der Herr hat sich darauf nicht eingelassen. Und dann sagten sie, Jesus, du Nazarener. Auch das ist die verkehrte Beschreibung. Die einseitige, Jesus war nicht aus Nazareth, sondern vom Himmel war der Sohn Gottes. Ja? Nazareth war nur die irdische Herkunft. Ihr Lieben, da müssen wir auf die Feinheiten achten. Zum Beispiel das Dritte dann, was ich hier sehe. Willst du uns etwa verderben? Weil ich eine Frage, selbstverständlich will der Herr sie verderben. Das Wort Gottes sagt uns im 1. Johannesbrief, dazu ist der Herr gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstört. Ja? Jesus wusste, dass dass alles bestimmten Zeitabschnitten zugeordnet ist. Und er konnte sie nicht zerstören, sondern nur in die Schranken weisen, aufgrund des göttlichen, der göttlichen Willensbekundung, dass sie noch in der unsichtbaren Welt bis zum Endgericht bleiben dürfen, aber sie sollten schon vor der Zeit gequält werden. Also ganz klarer Fall, sie sollen gequält werden, sie sollen verdorben werden. Und solche Anfragen kommen immer wieder zustande. Sie wollen uns, sogar unseren Herrn und uns, zur Harmlosigkeit verführen. Und wir sollten uns nicht verführen lassen. Und dann die andere Aussage, hochinteressant. Ich kenne dich, wer bist du? Man könnte sagen, entweder kennst du ihn oder musst fragen, wer bist du? Aber sie hatten insofern schon recht, ja, weil sie voll von Lüge sind, konnten sie das Wesen des Herrn nicht erfassen. Dazu braucht man Wahrhaftigkeit. Sie sind einfach Lügengeister. Da muss ich doch wieder mal an meinen alten Zeichenlehrer denken. Ich hatte von ihm schon ein, zwei Mal gesprochen. In unserer Schule, Schillerschule, dieser ehrwürdigen Anstalt, hatten wir einen Zeichenlehrer gehabt. Damals in der ersten Zeit der einzige in der ganzen Schule. Er war eine Institution. Er thronte auf seinem erhöhten Posten im großen Zeichensaal und die ganze Schule musste bei ihm vorbei. Und ihr Lieben, der hatte zwei Formulierungen, die waren in der ganzen Schule bekannt. Wir mussten immer nach vorne pilgern mit unseren zeichnerischen Produkten und dann bei jedem zweiten kam das Wort, hier muss noch gelber Ocker rein. Hunderte Male dasselbe Wort, hier muss noch gelber Ocker rein. Die ganze Schule machte sich lustig über den Zeichenlehrer mit dem gelben Ocker. Das war das eine Wort. Das zweite Wort, deswegen komme ich darauf, war das, ja. Ich kenne dich doch, wie heißt du denn? Ich habe Verständnis dafür. Der arme Kerl musste 500, 600 oder 700 Schüler unterrichten. Der konnte das nicht wissen. Aber diese beiden Stereotypien, ja, die haben uns begleitet. Und kein Schiller-Schüler frühere Jahrzehnte ist durch die Schule gegangen, ohne diese Worte gehört zu haben. Und das ist ein bleibender Schatz in unserer Erinnerung. Also, hier waren andere Gründe vorhanden. Die wollten doch sagen, wir haben dich im Griff, wir kennen dich doch, was natürlich nicht stimmte, und mussten noch hinzufügen, eigentlich bist du uns ein Buch mit 7 Siegeln. Die können dämonische Kräfte, können Personen mit Licht und Wahrheit und mit Gnade und mit Demut nicht ergründen. Weißt du, dass du durch diese deine Art, wenn sie deine Art ist, ja, für die dämonische Welt ein sibyllinisches Rätsel bist? Du bist unergründlich. Unergründlich. Und wenn sie vor dir auftreten sollten in irgendeiner Form und den Eindruck vermitteln, hör mal zu, du bist ein kleines Licht gegen uns, dann sollst du wissen, wiederum nur Lüge. Das ist sehr einfach, ja, ist eigentlich sehr einfach. Wenn sie daherkommen und reden, dann musst du immer das Gegenteil nehmen von dem, was sie sagen. Und du liegst ziemlich gut bei der Wahrheit, ja. Okay. Also, das war der Umgang von ihnen mit dem Herrn, und dann am Schluss haben sie doch gesagt, Heiliger Gottes. Auch da haben sie wieder die wahre Adresse und Person verfehlt, ist nämlich der Sohn Gottes. Jesus bedroht sie und sagt, verstummt und fahrt aus, und sie fahren aus. Und dann lesen wir, das ist schon interessant, das lesen wir bei fast allen Geschichten, wo der Herr etwas Interessantes getan hat, dass sie entsetzt waren und dass eine allgemeine Ratlosigkeit um sie griff. Das ist im Regelfall die erste Reaktion. Auch diejenigen, die von ihrem Herzen her, von ihrem Gefühl her ganz nah sind an dem, was der Herr tut und begeistert sind, wenn der Herr dann wirklich einmal so seine Dinge tut, dann sind sie erst einmal entsetzt. Und dann holen sich davon und dann merken sie eine neue Lehre und mit Vollmacht. Und er spricht die Dämonen an und sie gehorchen ihm. Damals wie heute. Sie gehorchen dir. Wir machen hier keine große Lehre daraus. Das ist in unserem Lande etwas schwierig und gefährlich, weil nichts mehr bekämpft wird als biblische Aussagen über die Existenz dieser Kräfte. Aber dennoch ist es so, wir haben einfach Macht darüber. Und wir können sehr fröhlich leben. Die Tatsache, dass wir umgeben sind von vielen dieser unsichtbaren Wesen, sollte dich im geringsten berühren und deine Stimmung runterziehen. Du bist im Herrn und du bist auf der Siegesseite und es muss dir gut gehen. Es ist interessant, was dann noch am Schluss gesagt wird. Und die Kunde von ihm ging sogleich, auch da wieder sogleich, überall in die Umgebung Galiläas. Wisst ihr, der Heilige Geist macht seine Werbung. Und ich sehe den Augenblick kommen. Und ich glaube, dass er ganz nah ist. Wie nah, weiß ich nicht. Ganz nah, dass die Kraftwirkungen Gottes durch den Heiligen Geist, nachdem Jesus den Feind besiegt hat und uns den Sieg übergeben hat, dass die Kraftwirkung verschiedenster Art, nicht nur dieser Art, so deutlich werden, dass das die Menschen hören. Wir erleben eine ganze Anzahl von schönen Dingen, viele Freisetzungen, übrigens weitaus mehr als ihr wisst, ja. In der Seelsorge geschieht das so im Laufe des Jahres eine hundertfache Ausfertigung an vielen, vielen Leuten. Das aber tun wir nicht raus auf den Marktplatz. Bestimmte Dinge müssen in einer gewissen Diskretion geschehen, solange es der Herr so will. Wir erleben Heilungen. Zugegeben, unsere Heilungen haben weitgehend ein sehr bescheidenes Niveau. Hin und wieder mal ein Tumor, gebe ich zu. Hin und wieder mal eine große Krankheit, eine schöne Heilung, wollte ich sagen. Aber ansonsten weitgehend funktionale Störungen, Schmerzzustände, leichte Störungen da und dort. Das macht der Herr ganz gerne, aber der Herr will mehr tun. Und dann geht die Kunde raus. Und wenn die Kunde rausgeht, ihr Lieben, dann ist sogar unser neues Zentrum in Gefahr, viel zu klein zu werden. Das kann erstaunlich schnell gehen. Erstaunlich schnell. Okay, das ist also eine Form, wie der Herr seine Autorität bewiesen hat, seine Vollmacht. Und dann haben wir weitergehört. Jesus ging anschließend sogleich, das heißt auch sobald er in das Haus des Petrus kam, wurde er sofort von den dort wohnen oder mit ihm mitgehenden Menschen, Andreas und wie sie alle hießen und Johannes und vor allem Petrus selbst, zur Schwiegermutter von Petrus geführt, die mit Fieber krank im Bett lag. Wieder das sofort. Willst du, dass dein Leben spannend wird? Sollen Abenteuer reinkommen? Oder auch immer wieder das Alte, die alte Dreh. Sollen Überraschungen kommen, von denen du weißt, dass sie kommen, die insofern keine großen Überraschungen mehr sind? Dann leb mit dem Herrn, hol dir die Salbung des Herrn, lass sie zunehmen und der Herr wird solche Arrangements dir vorlegen und du wirst das sofort und das sogleich auch erleben. Also, das geschah. Jesus zeigte ein vierfaches Handeln. Erstens, er trat hinzu, bei Lukas 4, 38 lesen wir, er beugte sich auch über sie, über die Schwiegermutter. Zweitens, er ergriff die Hand. Drittens, er richtete sie sogar auf nach einem Befund. Wir haben ja diese Begebenheit mehrfach in den Evangelien. Und dann bedrohte er das Fieber und es verließ sie. Und das war so massiv und so abrupt, dass sie anschließend aufstand und sofort ihm und den anderen diente. Das Fieber verließ sie. Es verhielt sich wie eine Person. Ich wollte damit nicht sagen, dass diese Krankheit auch eine dämonische Wurzel hat. Könnte sein, aber es war sehr unwahrscheinlich nach meinem Dafürhalten. Krankheit und jeder Mangel und jedes Problem haben Ohren, wenn wir uns im Namen Jesu ihnen nähern. Wenn du sie einfach so zulässt, wie sie sind, so ganz normale Verdrießlichkeiten, die in ihrer Art sogar unoriginell sind, richtig langweilig, normal, blöd oder störend. Wenn du sie so zulässt, dann haben sie keine Ohren. Aber wenn du das, was wir heute besprechen, so nutzt, dass du sagst, der Herr hat mir Gewalt über alle Macht des Feindes gegeben und ich soll sie zu seiner Ehre nutzen und dadurch wird das Reich Gottes gebaut und die Werke des Teufels zerstört. Und wenn du dann im Namen Jesu das Ding ansprichst, wirklich das Ding ansprichst, dann wirst du erleben, dass diese Dinge Ohren haben und dass sie gehorchen und dass sie sich selbst auflösen, wirklich auflösen. Das muss man lernen. Wisst ihr, wir haben uns so daran gewöhnt. Jetzt muss ich euch ein bisschen mal, was muss ich, piesacken oder herausfordern oder aus eurer gemütlichen Ruhe stören. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass das Leben auf dieser Erde für uns Christen auch so aussieht, dass Schwierigkeiten kommen. Da muss man hinhalten, man betet zwar und eines Tages sind sie hinter einem und dann ist man sie los, aber auch einiges an Hoffnung und an Mut ärmer. Hat nicht geklappt, konnte ja auch nicht klappen, denn wir haben nichts Ordentliches getan, wir haben nur gebetet. Wir sollten gar nicht beten, sondern wir sollten unsere Autorität gebrauchen. Das ist zweierlei. Versteht ihr? Beten heißt, Herr, bitte tu etwas. Autorität gebrauchen heißt, Herr, du hast was getan, du hast mir deine Autorität gegeben und ich nehme sie und in deinem Namen spreche ich das Ding an. Das ist zweierlei. Und die Christen machen fast immer alles verkehrt. Dann, wenn sie beten sollen, bestimmen sie. Und wenn sie bestimmen sollen, dann beten sie. Du hast was getan, du hast mir deine Autorität gegeben und ich nehme sie und in deinem Namen spreche ich das Ding an. Das ist zweierlei. Und die Christen machen fast immer alles verkehrt. Dann, wenn sie beten sollen, bestimmen sie. Und wenn sie bestimmen sollen, dann beten sie. Es ist schlimm, es ist schade. Das muss anders werden. Das muss anders werden. Können wir da ein heiliges, aufrührerisches Amen sagen? Amen. Halleluja, ja. War es aufrührerisch, ja? Wir müssen einfach gegen diesen Status angehen. Wir werden sonst so eine Gesellschaft von harmlosen Christen, abgeschlafften Schrumpfcharismatikern. Kann doch nicht sein. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wir müssen bleiben. Auch wenn wir mal am Anfang in der Übergangszeit, wenn du erstmal anfängst, so rege zu werden, kann es sein, dass du einige Male nichts erlebst. Aber es ist nicht weiter schlimm, ja? Dann bleibst du da dran und sagst, Herr, offenbar ist diese alte Autoritätslosigkeit noch so sehr in meinen Knochen, dass meine Worte, die ich gesprochen habe, nicht gefüllt waren von ihr. Oh, das nächste Mal mache ich es stärker. So gehst du voran. Und du kommst durch. Du kommst durch. Halleluja. Auch da wäre ein kräftiges Amen sehr, sehr schön. Ja, danke, danke, danke. Und man kommt manchmal durch und merkt erst am Schluss, dass man durch ist. Da hatten wir doch vor einiger Zeit, das ist schon, gebe ich zu, eine geraume Zeit her, hier in der Gemeinde ein Zeugnis gehabt von einer Schwester, die hatte eine ganz schöne Zeit beim Herrn gehabt. Sie kam gerade von der Gemeinde und war voll aufgetankt, fuhr in den Urlaub und war unterwegs irgendwo auf der Höhe von Nürnberg, nach meiner Erinnerung, und lobte und pries den Herrn. Sie hatte ein Problem gehabt. Sie hatte ein Wirbelsäulenleiden, das ihr zu schaffen machte. Da gab es eine Stelle in der Wirbelsäule, wo ein Wirbelkörper nicht relativ schwach war, ein bisschen osteoporotisch so angeknackt war. Und sie hatte ständig Schmerzen. Aber sie, das war eine Sache für sich. Sie pries den Herrn. Sie pries den Herrn. Und sie sagt, ich gebe zu, ich muss doch irgendwie dabei sehr unvorsichtig gefahren sein, was also jetzt nicht dazu gehört zum Preisen des Herrn. Ich habe dann irgendwo das Auto in den Graben gesteuert. Und sagte sie, ich war erstmal sehr perplex, dieser Zusammenhang mit dem Herrn ganz nahe zu sein und einen Unfall zu haben. Nicht weiter schlimm, aber sie war im Graben. Das kam ihr doch komisch vor. Und aber dann, als sie sich herausrappelte, merkte sie, sie hat keine Schmerzen mehr. Und das war sehr komisch, dass er es auf diese Art und Weise getan hat. Was sicherlich, ihr Lieben, nicht das Normale ist. Ja? Bitte daraus keine Lehre fertigen. Ja? Sie ging zum Arzt hin und der Arzt hat eine sehr präzise Diagnose gestellt, die ich auch kenne. Sie kommt ganz selten vor. Es hat eine zusätzliche Fraktur gegeben bei diesem Wirbelkörper im Sinne einer Einkeilungsfraktur. Es haben sich die beiden Teile des Wirbelkörpers so ineinander verkrallt, dass es ein fester, schöner Wirbelkörper wurde, der doch anschließend richtig so zusammengesackt ist und sie hatte keine Schmerzen mehr gehabt. Okay. Also als ein Beispiel dafür, nicht so schnell aufgeben, nicht so schnell aufgeben. Lob den Herrn im Preis, ihn achte nicht darauf, glaube nicht, dass du in deinen Graben fährst, das kannst du auslassen. Und gebrauch deine Autorität. Der Zusammenhang heute hier ist mir sehr, sehr wichtig. Ist sehr wichtig. Wir müssen diese fantastischen Wahrheiten alle verbinden. Wir haben einen Gott, der gut ist, der wirklich gut ist. Halleluja. Und der auf verschiedenste Art und Weise eine Güte zeigen will. Ich habe schon herausgestellt, eine ist die, dass wir zur Kenntnis nehmen, er hat mich so lieb, dass er mich mit Kraft ausgestattet hat, sodass ich nicht ein Spielball der Hölle bin, sondern wirklich mich wehren kann, mehr als das, befehlen kann, den Umständen gegentreten kann. Und dann wird es geschehen. Und das müssen wir uns einüben. Und es könnte Folgendes sein, dass der Herr in seiner Güte vielen von uns einen Bonuseffekt gibt, also am Anfang besonders schnell ist. Und dann müssen wir das, was wir so ein-, zweimal fantastisch erlebt haben, dann auch anschließend weiter verarbeiten und festhalten. Und in anderen Fällen ist es so, wie ich eben besprochen habe, dass wir in unseren ersten Versuchen noch nicht massiv genug sind, noch zu sehr von unserem alten Unglauben bestimmt sind und es nicht ganz schaffen. Aber bleib dran. Wir brauchen diese heilige Aufsässigkeit. Halleluja. All das ist Ausdruck der Liebe Gottes. Befreiung, Autorisierung, Heilung, Berge befehlen, Schwierigkeiten befehlen. Und sie müssen weichen. Sie müssen weichen. Lass diese Hindernisse und Umstände nicht zu. Entwickle nicht weiter diese Mentalität, alles annehmen zu müssen. Erkenne, dass sich Jesus mit Autorität gesalbt hat. Beim Herrn war es so, dass die Kraft des Herrn auf ihm lag, weil er gesalbt war. Er war gesalbt durch die Erfahrung in seiner Taufe. Da kam der Heilige Geist auf ihn. Und bei ihm war es nicht nur eine übliche Taufe, sondern es war eine Taufe, die eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Er hatte keine Sünde gemacht und hat sich dennoch der Bußtaufe des Johannes unterzogen. Und diese Demut, die dabei zum Ausdruck kam, sie ist die Grundlage unserer Kraft, die Abhängigkeit von ihm. Sie schafft die Autorität. Sobald du alles selbst machst, trennst du dich von einer Autorisierung und ist nur noch deine Kraft da. Wenn du dich ihm unterordnest und seine Fürsorge, seine Liebe, seine Kraftzuweisung annimmst, dann kommen die Kräfte. Und du sollst übrigens nicht von den Resultaten leben, von der Kraftausstattung leben, sondern von der Liebe Gottes leben, von dem, was er dir Gutes tut. Nicht von der Salbung leben, die sich auswirkt durch Taten in deinem Leben und an anderen, sondern durch die Bestätigung des Herrn, durch die erlösende Liebe, durch seine Zuwendung, durch seine Anwesenheit. Dadurch sollst du lieben. Als Geliebter und als Bestätigter wirst du den Weg in die Demut finden und den Weg heraus aus Stolz und Selbsterweisung, weil die Liebe und die Ehrung Gottes, die du erlebst, alle Versuche, dich selbst aufzubauen und wie ein V vor anderen zu erscheinen, überflüssig machen. Du bist schon bestätigt. Du brauchst keine Bestätigung mehr von Menschen. Du bist schon bestätigt. Du brauchst auch keine Bestätigung mehr durch deine großartigen Resultate, die du dabei erlebst. Heilungen, Freisetzungen, brauchst du nicht. Jesus sagte im Kontext dieser Thematik, freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Diese Errettung, das Wissen, er hat mich herausgezogen aus Sünde und Tod. Er hat mich gerecht gemacht. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Freund Gottes. Wir leben eine Ewigkeit zusammen. Er ist mein Versorger. Er hilft mir immer wieder. Ich darf Fehler machen. Ich bin kein Moralist mehr. Ich arbeite die göttlichen Moralforderungen nicht ab, sondern ich lasse mich beschenken. Ihr Lieben, das sind die entscheidenden Inhalte unseres Lebens. Und dazu will der Herr uns aufrufen. Und uns als Gemeinde will er dann aber auch wirklich sagen, wenn du voll bist davon, nicht mehr aus Ergebnissen deiner Handlung deine Bestätigung holst, sondern von dem Herrn lebst, bist du zu gebrauchen. Und der Herr sagt dir, lass nichts mehr zu. einige Dinge musst du erleiden, um Jesu willen. Das dürfen wir nicht wegdiskutieren. Aber es ist jetzt heute nicht das Thema. Ich muss es nur mit einem Satz gesagt haben, damit ich nachher nicht angesprochen werde. Einige Dinge sind unvermeidbar, aber auch da will der Herr dich durchführen. Es sei denn, dass du zu jenen gehörst, die heute schon Märtyrer werden sollen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß, aber wenn du einen Ruf nach Pakistan bekommst oder wohin noch, Burma oder sonst wo, könnte es sein. Aber eben einige Dinge müssen wir um Jesu Willen ertragen. Aber das Alltagsleid, die vielen kleinen Peinigungen und Bedrängnisse, die uns demütigen und enttäuschen sollen und matt setzen sollen, die sollst du zur Ehre Gottes nicht hinnehmen. Der Herr gebraucht dich. Der Herr will, dass durch dich Wunder geschehen. In deiner Familie, in deiner Umgebung. Es soll die Kunde vom Herrn herausgehen nach Berlin. Soll sie's? Soll sie's wirklich? Amen, amen. Gut. Ich habe heute, glaube ich, nur 35 Minuten gepredigt. Vielleicht waren es auch 40, bin ich jetzt sicher. Die echte Predigt, meine ich, ja. Die Vorpredigt ist... Gut. Jesus, es ist schön, dass du nach deinem Wort gestern und heute und auch in Ewigkeit derselbe bist. Du hast dich nicht geändert. Halleluja. Deine Absichten sind dieselben, deine Kraft ist dieselbe, deine Liebe ist dieselbe. Du kannst erretten, du kannst heilen, du kannst freisetzen, du willst heilen, du willst freisetzen. Herr, du bist einfach gut. Und wir danken dir heute dafür ausdrücklich, dass ein jeder von uns, wir als Gemeinde, andere Gemeinden, alle, die dir nachfolgen, mit Autorität, mit Vollmacht ausgestattet sind. Und Herr, wir wollen dir das sagen, wir wollen uns bei dir entschuldigen, dass wir das irgendwie vergessen haben oder gar nicht richtig zur Kenntnis genommen haben. Vergib uns das. Herr, wir wollen treu sein. Wir wollen dein Wort beachten. Wir wollen es anwenden. Und ich bitte dich, Herr, dass diese Gemeinde eine Gemeinde wird, die rausgeht in ihre Umgebung hinein oder auch erstmal in den privaten Bereich und deinen Willen mit der von dir gegebenen Autorität durchsetzt. Danke, dass du es tun willst. Herr, ich segne die Gemeinde mit deinem Segen, dass sie das will, dass sie das tut, dass sie das nicht mehr vergisst, nicht mehr abschütteln will, sondern tut. Und ich danke dir, Herr, dass unsere Namen im Himmelreich angeschrieben sind. Erst einmal sind. Und sie werden dann getilgt, wenn wir nicht Ja sagen zu dir. Aber wir wollen Ja sagen zu dir. Und ich möchte auch heute Morgen fragen, ob es jemand unter uns gibt oder mehrere, die spüren, oh, das ist eine Botschaft, wie ich sie so noch nicht gehört habe. Und ich merkte, dass sie wirkt. Und ich merke, dass nichts Verdammliches in ihr ist, sondern dass sie mich aufbaut. Und hinzieht zu dir. Und ich spüre ein Verlangen, diese Erfahrung auch zu haben, ins Reich Gottes zu kommen. Und ein Kind Gottes zu werden. Und ewig an der Seite des Vaters zu sein. Auch schon jetzt das zu erleben. Und zu erleben, wie der Herr mir meine Sünde vergibt, ewiges Leben gibt und mich gerecht macht. Oh, ich spüre das. Ich will das haben. Und ich frage, während wir so beten, hier in die Versammlung hinein, wer möchte darauf antworten? Antworten in dem Sinne, dass du einfach jetzt, während andere beten, so deine Hand erhebst. Wir achten sehr darauf, dass wir jetzt keine Peinlichkeiten, die unnötig sind, dir zumuten. Aber eine Entscheidung muss schon ran. Man kann sich nicht ins Reich Gottes hineinsitzen, auch nicht hineindenken oder dergleichen. Man muss eine Entscheidung treffen und dann kommt der Herr. Und gib dir sein Leben und vergib dir deine Schuld und gib dir seinen Frieden und mach dein Leben lebenswert. Das hat nichts mit einer Mitgliedschaft in einer Gemeinde zu tun, sondern das ist etwas total anderes, eine Beziehung zwischen dir und ihm, die er stiftet, wenn du Ja sagst. Deswegen frage ich, wer möchte heute das zum Ausdruck bringen? Das möchte ich ganz gerne haben. Hab den Mut und heb deinen Arm als dein Zeichen dafür, dass du sagst, ja, das will ich, das brauche ich. Für wen gilt das heute? Am letzten Sonntag haben sich recht viele entschieden. Wer ist heute da und möchte sagen, ja, das brauche ich unbedingt. Hab den Mut und heb einfach den Arm. Der Herr sieht das. Oder komm vielleicht nachher, wenn wir unsere Dienstzeit haben, nach vorne. Ja, danke, Herr. Du bist hier. Und Herr, wir wollen nicht Gemeinde spielen, sondern wir wollen in deiner Nachfolge sein. Wir wollen diese Dinge erleben. So preisen wir dich, dass wir es dir übergeben können. Und wir sagen, Herr, wir übergeben uns selbst dir. Uns selbst. Nicht nur diese Themen, sondern uns selbst. Wir sagen, ja, das wollen wir, das will ich. Danke dafür. Amen. Amen. Wenn heute davon die Rede war, dass der Herr heilt und dass er heute genauso ist, exakt genauso ist wie früher und wie er immer sein wird, dann will er auch heute heilen. Und die unter uns, die Heilung brauchen, und du hast diese Botschaft verstanden, die Kraft zum Heilen ist da und du brauchst Unterstützung, sie zu nehmen, dann komm nach vorne. Und komm nach vorne, wir wollen es gemeinsam tun. Und wenn andere Probleme da sind, die dieselbe Krafteinwirkung brauchen, diesen Eingriff brauchen, komm auch nach vorne. Wir verbinden uns mit dir, aber glaub du auch. Komm nicht als einer nach vorne, der sich nur passiv segnen lässt, sondern empfang mit ganz aktiv diese Kraft. Okay, wir singen weiter.